meine Mutter hat nicht an mich geglaubt, die Lehrer haben nicht an mich geglaubt und dann irgendwann glaubst du auch selber nicht mehr an dich, wenn du jeden Tag hörst, ey, du bist scheiße, du kannst nichts, du machst nichts. Es ist halt voll das geile Gefühl, wenn du einen Song aufnimmst, selbst wenn der schlecht ist oder so, aber du schreibst ihn, du nimmst ihn auf und dann kannst du dir den anhören und denkst einfach, du bist die Geilste, weißt du? Das ist halt voll das schöne Gefühl.
Hi, ich bin Salwa Humsi und ihr hört Vor der Mio heute mit Juju. Die Postleitzahl von ihrem Bezirk Berlin-Neukölln hat sie sich sogar in ihre Lippe tätowiert. Juju 44. Also haben wir uns natürlich auch da getroffen und sind dann zum Spielplatz der berühmten Rüthli-Schule gegangen. Da ist Juju als Jugendliche immer hingeflüchtet, wenn sie Stress zu Hause hatte. Und was hier abging, hat auch ihr Weltbild und ihr Verhältnis zur Presse stark geprägt.
Sommer in Berlin, es ist wirklich unfassbar heiß heute, 34 Grad. Man hat echt das Gefühl, die Straßen qualmen quasi vor Hitze. Und ich treffe mich jetzt hier am Hermannplatz, das ist das Zentrum von Neukölln-Kreuzberg in Berlin, mit Juju. Hallo!
Was?
Na?
Na?
Guten Morgen!
Morgen!
Wie geht's?
Gut, und dir?
Es ist unfassbar heiß.
Ja,
es ist einfach zu heiß. Ja, du hast ja auch einen Song geschrieben, Winter in Berlin.
Ja, genau.
Wie schlimm der Winter in Berlin ist.
Ja,
ich finde ehrlich gesagt, also so wie es jetzt ist, finde ich es auch unerträglich. Also 34 Grad.
Boah, ja, ist schon krass. Eigentlich muss man auf jeden Fall irgendwo im Schwimmbad sein jetzt.
Aber du kannst wahrscheinlich auch nicht einfach so dich ins Schwimmbad chillen.
Nee, oder? Und das Lustige ist, ich habe auch einen Song auf dem Album, der heißt Sommer in Berlin.
Naja.
Und da sage ich auch, Prinzenwald kann ich nicht mehr
kannst
gehen,
nicht,
weil ich bin zu fame.
Oh, ja, ist
aber es
ist
halt
so.
Wirklich leider so, weil ja. Das ist halt nochmal was anderes, dann im Bikini dann so irgendwie.
Ja, ja, klar, dann machen Leute Fotos und so. Wir sind da jetzt gerade praktisch direkt am Hermannplatz und gehen uns erstmal aller Sommer in Berlin ein Eis holen.
Schön.
Weil du eben aus Neukölln kommst und wir sind übrigens im gleichen Krankenhaus geboren.
Echt? Urban-Krankenhaus.
Ja, Urban-Krankenhaus.
Ja, ja.
Also wir laufen übrigens gerade durch eine sehr enge Straße, das ist die Sonnenallee in Neukölln. Wir sind wirklich überall arabische Supermärkte, hier gibt es ganz viel Kebab, hier gibt es ganz viel Hummus. Es riecht überall nach Gewürzen, es sind sehr viele Leute unterwegs. Vielleicht nicht so viele wie sonst, weil es sehr heiß ist.
Ja, es sind echt nicht so viele.
Aber man muss schon sagen, es ist fast mit einer der anstrengendsten Straßen.
Auf jeden Fall, aber wir laufen auf der richtigen Seite. Ich finde, diese Seite ist noch viel anstrengender,
weil
da sind die ganzen Shisha-Läden.
Ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich finde es die anstrengendste Straße, aber auch mit einer der besten.
Ja, finde ich auch. Ich mag es auch. Hat so einen ganz anderen Vibe, ne?
Voll.
Gazastreifen haben wir früher mal gesagt.
Also wir laufen jetzt zum Spielplatz vor deiner alten Schule, der Rüthli-Schule.
Ja, das ist nicht meine alte Schule. Nur das war einfach nur der Spielplatz, wo wir immer waren.
Gehangen hast.
Mhm.
Okay.
Eis essen hier, oder?
Ja, es sieht so aus, als wäre es dein liebster Eisladen.
Wahrscheinlich ist heute auch jeder Eisladen einfach beliebt.
Ja, ja.
Ich nehme einmal Schokolade im Becher mit Streusel.
Dann nehme ich im Becher eine Kugel Zitrone, bitte. Dankeschön, schönen Tag noch.
Danke fürs Ei.
Gerne. Du hast ja einen marokkanischen und ich glaube muslimischen Papa, ne?
Mhm.
Weil wir jetzt hier gerade über die syrische, arabische Straße, whatever, laufen. Bist du auch so mit Essen aus deiner Kultur aufgewachsen oder bist du alleine nur von deiner deutschen Mutter da geprägt?
Nee, also ich war ja auch oft in Marokko und so.
Mhm.
Mein Vater lebt ja in Marokko. Und ja, da, natürlich, da esse ich dann immer nur Tagine und sowas, ja. Couscous.
Und bist du selber auch eigentlich muslimisch?
Nee. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich noch ein bisschen kleiner war, so mit 13 oder so, wo ich mich so gefragt habe, welche Religion soll ich jetzt haben? So, weißt du, so richtig aufgestört. Ich meine, ich kannte ja auch fast nur Moslems und so.
Ja.
Und dachte mir so, soll ich jetzt Muslima werden? Mein Vater hätte sich ja auch voll gefreut, weißt du?
Voll die geile, auch so, soll ich jetzt, so dass man das so
entscheidet. Naja, ist kind, ja so.
Ja, ja, voll.
Zum Glück konnte ich das überhaupt entscheiden,
ja,
weißt
total,
du?
Voll.
Meine Mutter ist halt voll christlich aufgewachsen.
Mhm.
Ist aber selber jetzt nicht so die krasse Christin oder so, die jetzt die ganze Zeit beten geht. Aber sie war schon so, wir feiern Weihnachten, bla 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 und
ja.
So Ostern und so Scheiß. Und ja, und da war ich mal so eine Zeit lang so hin und her gerissen, was soll ich jetzt mal. Aber im Endeffekt kann man sich ja seine Religion selber irgendwie
voll
zusammenstellen, sag ich mal.
Voll.
Hi.
Also du bist dann bei deiner Mama ja aufgewachsen und hast voll früh angefangen, dich für Rap zu interessieren. Ich weiß aber nicht, wie alt du warst.
kann ich auch voll schlecht sagen, weil das hat in der Grundschule angefangen, wo wir die ganze Zeit Agro Berlin und so einen Scheiß gehört haben. Aber welche Klasse das jetzt war, ich will es gar nicht wissen, ey. Man hat sich einfach gedacht, okay, was soll ich mit meiner Zeit machen? So, okay, ich mach das. Und es hat halt voll Spaß gemacht, weil du hattest ja immer irgendwas davon, so ein Erfolgserlebnis, weißt du, das hat mir halt voll gefehlt in der Schule und so. Und dann ist es halt voll das geile Gefühl, wenn du einen Song aufnimmst, selbst wenn der schlecht ist oder so. Aber also damals war wirklich alles noch richtig schlecht, was ich gemacht habe. Aber keine Ahnung, du schreibst den, du nimmst den auf und dann kannst du dir den anhören und denkst einfach, du bist die Geilste, weißt du. Das ist halt voll das schöne Gefühl.
Er hat es, glaube ich, auch. Ein Christina Aguilera Poster in deinem...
Ja, wo habe ich das erzählt?
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr wo.
Oh Gott, ey.
Und ich glaube, deine Mama meinte, du solltest es abmachen oder
nee,
so.
Nee, sie hat es selber abgerissen.
Sie hat es abgerissen?
Sie hat es komplett einfach zerrissen.
Okay, krass, wieso?
Ja, weil sie, glaube ich, das sexistisch fand oder so. Ich
hatte die nackt da drauf war, oder?
Ja, das war dieses Bild, vielleicht kannst du dich erinnern, da hat sie so eine Schlaghose an und obenrum gar nichts. Und dann hängen nur so ihre Haare da drin. Das war so diese Dirty-Zeit, da kam gerade Dirty raus und so sah sie halt da aus in der Zeit. Mit diesem Piercing auch hier in der unter der Unterlippe.
Ja.
Und ja, ein bisschen nuttig so, aber ich weiß nicht. Es sah irgendwie cool aus, weil es so schwarz-weiß war. Und ich dachte mir so, komm, es war halt so ein Riesenposter, was ich bei Karstadt für 10 Mark oder so gekauft habe. Und es war dann voll viel Geld für mich und so. Und sie hat es einfach zerrissen.
Oh nein.
Ich habe es neu gekauft, habe sie da angehangen. Und dann hat sie gesagt, habt ihr die arme Frau.
War sie streng? Oder also?
Ja, sehr streng.
Okay. Ja. Krass. Und woher kam das? Also,
dass sie so streng war? Erstens ist sie sehr streng auch erzogen worden so. Sie hatte halt mehrere Geschwister, ist auf einem Bauernhof groß geworden damals. Mein Opa war im Krieg. Ja, die, weißt du, das war früher halt noch anders. Da waren so christliche Werte und bla 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 und da wohl Schläge und so. Weißt du, das war eigentlich genauso wie jetzt auch bei Moslems oder so, dass so ein bisschen standardmäßig ist.
Naja, voll.
So war das da ungefähr auch. Und deswegen, daher kommt es wahrscheinlich und vor allem hat sie mich ja auch alleine großgezogen und dann weißt ja auch manchmal gar nicht, was du machen sollst und so und bist dann einfach vielleicht auch ein bisschen strenger oder überfordert oder
genau. Ist das hier jetzt die Schule? Ja, ne?
Nee, also hier war die Rüdli-Schule oder da besser gesagt.
Was ist das Blaue hier?
Das hier ist die Manege, da waren wir auch früher tanzen, okay. Das ist so ein Jugendclub.
Okay.
Bei Osama. Osama war unser Tanzlehrer. Jetzt ist er gestorben. Rest in Peace, Osama.
Oh mein Gott, okay.
Und ja, hier haben wir immer abgehangen. Hier hat meine beste Freundin gewohnt. Ihre Mutter wohnt auch immer noch da. Und auf dem Spielplatz da, unter diesem Ding, saßen wir halt jeden Abend. Ich durfte eigentlich gar nicht abends raus. Mhm. Ich bin aber einfach heimlich gegangen. Wenn meine Mutter Fernsehen geguckt hat oder so, bin ich einfach schnell rausgeschlichen.
Oh, krass,
und dann haben wir hier geraucht.
So. Oh mein Gott.
Ja, ich hab dann auch voll auf richtig krass Ärger bekommen. Ja, aber
also
ich
gerade, wenn du meinst, dass sie so streng waren.
Ja, ja, ja. Und dann waren hier auch mal so ganz weirde Leute dann.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Ecke, die nachts eher unangenehm ist.
Ja. Wollen wir da sitzen vielleicht?
Ja.
Meine eine Freundin hatte dann immer noch einen Hund, weil die musste halt auch immer abends mit dem rausgehen und so. Und dann haben wir uns immer hier getroffen, der ist hier rumgelaufen. Einmal kamen so Typen und haben den Hund angepisst einfach. Richtig asozial.
Was?
Ja.
Die haben den Hund angepisst?
Mann, was denkst du, was hier für komische jugendliche Typen rumgelaufen sind? Ja, Mann.
Krass.
Geisteskrank.
Wenn du hier sitzt, also bist du hier noch manchmal häufiger oder denkst du sofort an früher?
Ich denke sofort an früher. Aber ich bin hier in der Gegend schon ab und zu, aber ich gehe jetzt nicht hier auf den Spielplatz und setze mich hier hin normalerweise.
Ja,
nee,
ja.
Eigentlich nicht. Aber könnte ich eigentlich mal machen. Hier ist eigentlich gerade voll gechillt.
Ist wirklich gechillt.
Nur ein paar Kinder und so.
Ja. Ja, tatsächlich genau die Zeit, wo du hier so gechillt hast, da ging es ja an der Rüdli-Schule voll ab, auf die wir jetzt gerade schauen. Das war so 2006 ging so ein Brief rum, den haben die Lehrer von der Schule, ich glaube, es war ein Brandbrief, den haben die öffentlich gemacht, wo die geschrieben haben, ja, wir fühlen uns nicht mehr fähig, hier zu unterrichten. Die Schüler sind alle gewalttätig und die sind aggressiv und das sind Zustände, in denen wir nicht arbeiten können. Und dann gab es so Bilder im Fernsehen, wie die Schüler Stühle aus den Fenstern geworfen haben und voll abgegangen sind.
Die Lehrer waren zwar gar nicht die schlimmste Schule.
Ich weiß es
jetzt
halt
Heinrich
selber nicht
Mann, mehr, Heinrich-Mann-Schule.
War das die in Kreuzberg auch?
Die war irgendwo hinten in Britz oder weiß ich gar nicht mehr. Da sind wir immer mit dem M41er, glaube ich, hingefahren oder so.
Ja.
Da waren wir ab und zu mal, weil da immer Schlägereien waren. Da hat einmal ein Mädchen einem anderen Mädchen einfach den Kopf genommen, also die Haare genommen und durch die Scheibe den Kopf so durchgeschoben. Wie soll man das sagen? Durchgeschlagen eigentlich praktisch und alles voller Scherben und Blut und so. Das war richtig, das war eine geisteskranke Schule. Und sowas, weiß ich nicht, habe ich von da nicht gehört.
Da waren halt ein paar, die waren so ein bisschen, waren echt so ein bisschen minder, sag ich mal. So, du hast gemerkt, so voll viele können gar nicht richtig sprechen und sowas.
Aber ja, was meinst du denn, also auch was in solchen Schulen, diese sogenannten Problemschulen in Berlin, was war da das Problem, dass die Schüler so abgegangen sind? Was waren, also das kommt ja nicht von irgendwo.
Naja, das ist halt, es ist halt so ein Bezirk, wo halt viele Leute einfach keine Kohle haben, keine Bildung haben, einfach ein bisschen asozialer Leben, sag ich mal. Und die kriegen dann Kinder, sind überfordert, schicken die auf irgendeine Schule, ist ja auch eine Hauptschule. Und klar, wenn die dann alle zusammenkommen, ist es natürlich kacke so. Wenn jetzt einer von denen auf irgendeine Schule kommt, wo alle normal sind, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. So, weißt du, dann kannst du ja ein bisschen mehr auf den achten, dass er irgendwie klarkommt und so und vielleicht ein bisschen mehr dem helfen oder so, dass er auch irgendwie mitkommt. Weil Hauptschule ist ja Endstation. Du kannst ja auch nicht rausschmeißen. Also klar, du kannst sie rausschmeißen, aber es ist irgendwie, darunter gibt es ja nichts mehr. Und ich glaube, wenn die alle zusammenkommen, dann ist normal, dann stacheln die sich alle gegenseitig an und so. Ich glaube, man könnte es halt schlauer verteilen, so, weißt du?
Aber du warst erst auf dem Gymnasium, ne?
Genau.
Und dann?
Das hier Sonnenallee. Und danach, ich bin dann zweimal sitzen geblieben in der gleichen Klasse, also in der 9. Und dann musst du die Schule wechseln. Du musst halt auch was da drunter ist, so, ne? Gesamtschule oder Real und so. Und ich wollte natürlich lieber auf eine Realschule, weil ich komme vom Gymnasium, hallo. Hat mich aber keine mehr genommen, weil es irgendwie alles zu spät war und so. Und dann bin ich halt auch auf eine Hauptschule gegangen in Britz. Aber da waren die Schüler zwar auch asozial und so, da sind auch ein paar Sachen passiert, aber es war nicht so schlimm. Also es war jetzt nicht so krass mit Gewalt und so. Weil da waren die Lehrer auch gechillter. Ich glaube, es liegt auch oft an den Lehrern so. Oder auch Psychologen und so, sowas, weißt du, sowas braucht man dann, glaube ich. Und das war nämlich auf der Schule, auf der ich war, eigentlich ganz gechillt. Die Lehrer waren so super verständnisvoll und so und haben den Schülern geholfen und sind auch auf die Einzelnen so eingegangen. Und die Klassen waren voll klein. Ich glaube, hier waren die Klassen auch richtig groß. Also mit vielen Schülern. Und da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. So.
Klingt eigentlich gar nicht so scheiße, dann deine Schulzeit.
Naja, das letzte Jahr war halt cool. Das Gymnasium war schlimm.
Warum war es da so schlimm?
Mobbing und sowas, weißt du? Da waren 1000 Schüler und scheiß Lehrer. Und es war einfach scheiß Zeit. So. Einfach Kackleute.
Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Jemand, der dir sehr nahe steht, hat uns nämlich extra eine kleine Sprachnachricht für dich geschickt.
Hier ist Azadeh. Weißt du noch damals, als wir uns als Jungs verkleidet haben, aber so richtig, dass wir so richtig aussahen wie Jungs? Mit Haare komplett wegmachen, Mütze drüber, Bart machen, alles verstecken, richtig große Sachen übereinander anziehen. Wir sahen echt aus wie Typen. Ich weiß noch, da beim Späti, wo wir jeden Tag sind, der hat uns einfach nicht erkannt. Und dann habe ich so blöd rumgekichert und der kam sich richtig verarscht vor. Das war richtig scheiße zu uns. Und dann sind wir doch zur Hasenheide gegangen, da die Straße runter und dann war doch vor uns so ein Typ. Und wir haben die ganze Zeit so rumgekichert und dann wollte der uns schlagen. Und wir meinten so, nein, wir sind Mädchen. Und der hat uns nicht geglaubt. Wir sind Behinderte. Oh Mann, es waren Zeiten.
Das war deine beste Freundin, ne?
Ja.
Hast du die damals, also wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt?
Wir haben uns in der Grundschule, also in der ersten Klasse kennengelernt. Und dann so,
ach, krass, wir sind jetzt beste Freundinnen.
Und dann wart ihr für immer beste Freundinnen.
Ja, dann war es für immer.
Ja, ich bin auch so dankbar dafür, weil hat ja auch nicht jeder.
Du warst ja auch Teil einer Girl Gang, ne?
Ja.
Was war das für eine Girl Gang?
Das war noch viel früher, also das war noch in der Grundschulzeit, glaube ich.
Ach krass, okay. In der Grundschule?
Ja, da bin ich irgendwann mal rausgelaufen aus meiner Haustür und dann kamen so irgendwelche komischen Weiber, die ich auch schon kannte, so von draußen, so eine Frechen, so, weißt du? Die meinten so, ey, Juju, lass mal eine Gang gründen und so, bla bla bla. Und dann haben wir halt irgendwie die Gang gegründet, eine aus meiner Klasse habe ich dann auch noch da mit reingeholt. Da waren wir NMG, Neuköllner Mafia Girls. Das ist so peinlich.
Ja. Ey, ich find's voll geil.
Richtig hängen geblieben.
Ja, wir haben auch nichts Krasses gemacht. Klein.
Ja, wir haben halt nichts Krasses gemacht, außer irgendwie. Ja, da gab es halt immer voll oft Schlägereien. Das war so voll das Ding. Ich weiß auch nicht warum. Und so alles voll taggen und so mit unserem Namen und so. Aber wir hatten jetzt nicht so wirklich einen Plan, was diese Gang jetzt zu bedeuten hat. Aber wir waren auf jeden Fall ziemlich cool.
Ja, das ist ja das Wichtigste eigentlich in dem Alter.
Ja.
Und was waren so die Gründe, weshalb du mit deiner Mutter Stress hattest?
Ach, da gab es jeden Tag anderen Grund. Das war wirklich täglich Terror zu Hause auf jeden Fall. Und weil ich dann auch immer mehr abgehauen bin, immer wieder so, weißt du, manchmal auch tagelang dann nicht nach Hause gekommen bin, weil ich auch Angst hatte, nach Hause zu kommen, ne? Weil ich wusste, ich krieg dann übertrieben Schläge und so. Und dann musste ich aber irgendwann natürlich wieder nach Hause. Und das war dann immer so, dann gab es den Riesenstress und so, der ging dann 3 Tage oder so. Dann bin ich wieder abgehauen wegen dem Stress und dann ging das halt immer so weiter, ne?
Ich finde das voll interessant, dass du das erzählst, dass du das, dass das so war bei dir, weil deine Mama christlich so stark geprägt war. Weil ich diese Geschichten tatsächlich eher von irgendwie mir selber zum Beispiel kenne oder von meinen muslimischen Freunden und gar nicht so aus der anderen Perspektive.
Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das damit zu tun hat, oder dass, einfach, dass die christlich waren, aber es war einfach eine strenge Familie. Und damals waren einfach, meine Mutter ist halt, die hat mich mit 37 bekommen, ne? Das heißt, die ist auch älter so. Und damals, diese Generation, weißt du, da waren die Eltern, die Väter alle im Krieg gewesen so. Und da war das alles noch ganz anders. Da musste man halt wahrscheinlich auch strenger sein. Und die hat halt in der Eifel gewohnt, so irgendwo auf dem Dorf. Und wenn du da hast du halt eine strenge Familie. Ich glaube, es war dann damals noch normal irgendwie.
Ja. Hattest du eigentlich, weil du ja meintest, du bist ja nur mit deiner Mama aufgewachsen und du hast dann auch irgendwann überlegt, welche Religion so zu dir gehört und ob überhaupt eine zu dir gehört. Hattest du so ein bisschen diesen Identitätskonflikt auch von, bin ich jetzt deutsch oder fühle ich mich eher so zu der Familie von meinem Papa zugehörig?
Genau, das kam alles auch so ab der 7. Klasse, so hat das erst angefangen, dieser Konflikt. Und zu mir meinten dann auch immer, werd mal Moslem und so richtig Psycho, Alter. Und ja, genau, aber so davor hatte ich das gar nicht. Also davor war es mir scheißegal, so Mensch ist Mensch, keine Ahnung, was ich, so ich bin ich so, keine Ahnung, hab mir darüber nie Gedanken gemacht, das kam dann erst halt so in dieser Zeit, wo man sich eh so Gedanken macht, was man jetzt genau, wo man sich so finden will und so. Und, ja.
Und wie bist du dann damit umgegangen? Weil warst du ja dann wahrscheinlich eher hier auf einer Schule, wo du tatsächlich mit mehr Leuten warst, die einen zum Beispiel arabischen Hintergrund haben. Bei mir war es lustigerweise so ein paar Jahre später zur gleichen Zeit in Kreuzberg. Ich war halt mit lauter Deutschen in der Klasse und es waren kaum andere Leute irgendwie einen Migrationshintergrund. Und zwar genau verkehrt herum. Mhm. Und es ist eigentlich immer irgendwie weird.
Ja, finde ich auch. Ich mag das auch nicht.
Weil man nicht genau weiß, also wenn man halt beides in sich hat, dann als Jugendliche denkt man sich so, okay, wo gehöre ich jetzt eigentlich dazu? Ich bin irgendwie nicht deutsch genug, ich bin nicht arabisch genug.
Ja, es war dann auch immer so, wenn ich bei Freundinnen irgendwie zu der Schule mal gegangen bin oder so und da abgehangen habe, wo nur Deutsche waren, war ich dann auch so die komische aus Neukölln, die Kanakin oder was weiß ich was.
Die Loko-Frau.
Genau. Ja. Und hier war ich, glaube ich, eher die Deutsche wahrscheinlich. Ja, so ein Mittelding halt, keine Ahnung. Kann man voll schlecht sagen.
Und du bist dann voll früh von zu Hause auch ausgezogen, ne?
Ja.
Also so mit 17.
Mhm.
Wie kam das dazu?
Ich hatte dann meinen ersten richtigen Freund so.
Ah, okay.
Und also eigentlich erst so mit 18, glaube ich, war das. Also, ja, so zwar genau auf der Schwelle von 17 zu 18 hatte ich meinen ersten Freund und dann bin ich halt einfach zu dem gezogen. Also dann habe ich halt immer bei dem gechillt so. Und klar, meine ganzen Sachen waren noch zu Hause und so. Ich habe auch nicht alles da hingeholt und habe da so richtig mäßig gewohnt. Es war einfach so ein Mittelding immer. Ja. Und ich bin dann auch ab und zu mal wieder zu meiner Mutter zurück und so und habe dann auch mal wieder da gewohnt, bla bla bla. Seit dann hat Nura auch mal bei meiner Mutter gewohnt einfach.
Wirklich?
Ja, so ein halbes Jahr oder so. Weil sie auch irgendwie keine Wohnung hatte und bla.
Ja, aber also ich habe nämlich schon das Gefühl, dass man von dieser Zeit, die du ja auch immer wieder thematisierst, in verschiedensten Songs, in Sixten-Songs und in deinen Solo-Songs, dass man so eine Perspektivlosigkeit so ein bisschen fühlt.
Voll.
Also dass du eher so lost und ich weiß nicht, ob du unglücklich warst, aber schon eher so, ja okay, ich fühle mich so ein bisschen verloren in dieser Welt.
Ja, total. Also ich habe mir das natürlich selber nicht eingestanden. So, ne? Ich wollte auch immer so die Starke sein und so. Das habe ich immer noch irgendwie so in mir, dass ich immer versuche, ich muss das alleine schaffen und bla bla bla. Und irgendwann, als ich dann mit diesem ersten Freund da zusammen war und so in der Zeit, der hat halt auch sein Ding gemacht, ne? Der hatte seinen Beruf, sag ich jetzt mal, und ich halt gar nichts. Ne? Ich habe immer rumgelungert und eine Party gemacht und so. Und irgendwann war ich bei ihm, er war irgendwie nicht da. Ich war mit Azadi auch und dann habe ich so voll den krassen Zusammenbruch gehabt, weil sie meinte so, aber Juju, dir geht's doch irgendwie schlecht, oder? Also irgendwie, du kannst mir doch nicht die ganze Zeit erzählen, dass es dir so gut geht und so, du musst doch irgendwie, weil ich habe die ganze Zeit immer versucht, irgendwas zu schaffen. Ich habe dann auch versucht, irgendwie Fachabi zu machen, aber ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt und irgendwelche komischen Jobs gemacht, die mir nicht gefallen haben und so. Ich meinte so, Mann, du musst doch mal irgendwas machen und so, weil du kannst ja auch was und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann voll losgeheult so und habe in dem Moment dann auch gemerkt, also vor ihr konnte ich das dann sozusagen zugeben, in dem Moment nur. Also ich hätte es wahrscheinlich, jetzt bin ich ganz anders, aber damals hätte ich das keinem anderen so gesagt. Weißt du, ich hätte immer gesagt, nein, mir geht's gut, alles ist cool und so. Aber da konnte ich dann zum ersten Mal so vor mir selber auch zugeben, dass es irgendwie nicht so weitergehen kann. Und dann ist erstmal auch noch nicht so viel passiert, aber dann so, weißt du, dann war das schon mal so im Kopf drin.
Dann wusstest du, okay, ich muss was
muss
machen.
Irgendwas verändern, ja. Irgendwann, ich glaube, es war auch die Zeit, wo Nora gerade bei meiner Mutter gewohnt hat. Da saß ich mit Nora und dann haben wir so, da meinte sie so, tätowier doch und so. Das habe ich eh schon mal, also ich habe eh schon oft gesagt, so, oh, tätowieren würde ich gerne machen, aber ich wusste, da muss man sich eine Maschine kaufen und bla 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 und so. Und dann hat mein Freund, meine Mutter und ich sozusagen zusammengelegt für eine Tattoo-Maschine. Und dann habe ich mir die gekauft und habe dann einfach angefangen zu Hause halt so irgendwelche geisteskranken Leute zu tätowieren, die hoffentlich nicht sauer sind. Keine Ahnung, was ich da angerichtet habe damals, aber genau.
Aber also wie, was waren denn die Dinge, dass es überhaupt zu dieser Krise kam? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du wahrscheinlich immer viel gefeiert und gekifft hast und dich das so ein bisschen, so klassische Kiffer-Story, so ein bisschen gelähmt hat.
Ja.
Und du dann wahrscheinlich Schule und so nicht hingekriegt hast, oder?
Ja, ich hatte
also
auch
einfach... Also du rappst ja zum Beispiel bei Partyopfer, da befasst du dich ja so kritisch mit Leuten, die in Berlin viel feiern, viel saufen, viel Drogen nehmen und so.
Ich sag ja selber auch, ich bin ein Partyopfer.
Genau, bei dir weiß man ja immer nicht so genau, inwiefern du dich nur in eine Rolle hineinversetzt oder ob du das wirklich bist, genau. Aber du rappst ja auch davon, dass Leute darin ihren Frust so ertränken. Da finde ich halt bei dir super interessant, woher das kam. Ob das einfach kam, dass du hier in so einem blöden Umfeld sozialisiert wurdest, wo es halt krass zur Sache ging.
Ja. Alles einfach. Und ich glaube auch, dass das meiste, was einen so kaputt macht oder einem so diese Psychose, sag ich mal, gibt, ist, glaube ich, das, was man zu Hause so erlebt. Ne? Und das war halt wirklich krass bei mir, wirklich. Und darüber habe ich aber jahrelang auch nie geredet. Also ich habe es auch meinen besten Freundinnen nicht erzählt, weil ich keinen Bock hatte, das irgendwie zuzugeben oder auch die damit zu belasten oder so. Weil ich wollte dann einfach mich ablenken in dem Moment, wenn ich rausgegangen bin. Ich wusste, okay, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und das andere ist weg, ist einfach weg, weißt du. Ich bin auch voll oft nachts irgendwie raus und habe dann irgendwie meinen Kumpel angerufen, bin dann da hingefahren, so in Kreuzberg, und habe da gepennt. Und so. Also es war immer so dieses von zu Hause weglaufen Ding. Und dann kam das halt irgendwann natürlich mit Alkohol und so, ne, dass dann holt man sich eine Wodkaflasche, setzt sich irgendwo hin und macht halt Scheiße so, ne, und baut halt die dümmsten Aktionen und das ist dann so ein Kreislauf. Und dann fängt man an zu kiffen und so. Ich würde nicht sagen, dass ich so der Kiffer war, der dann nicht mehr hochgekommen ist oder so, sondern eher, dass ich in meinem Kopf so diese Sperre hatte, weißt du, dass ich einfach nicht an mich selber geglaubt habe auch, weißt du, weil keiner an mich geglaubt hat in dem Sinne so. Also meine Mutter hat nicht an mich geglaubt, die Lehrer haben nicht an mich geglaubt und dann irgendwann glaubst du auch selber nicht mehr an dich, wenn du jeden Tag hörst, ey, du bist scheiße, du kannst nichts, du machst nichts, was, ne? Und dann kriegst du irgendwann Komplexe auch so, weißt du, dann denkst du halt, ey, ich bin irgendwie nichts wert so. Und dann traust du dich manche Sachen auch nicht zu machen, die du vielleicht machen könntest. Und das war halt der erste Schritt mit dem Tätowieren, wo ich gemerkt habe, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann überhaupt. Ja, also, dass ich einfach Leute tätowiere und die für immer dann irgendein Tattoo von mir haben und das sieht auch noch gut aus und bla. Und das ist was, was mir Spaß macht und so. Da habe ich erst gemerkt, ey, es ist möglich und so. Und dann habe ich irgendwann auch gecheckt, okay, du musst mal dein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen pushen und so, damit du überhaupt klarkommst und so.
Du hast ja auch einen Song mit Xavier Naidoo gemacht, Frei sein, wo du ja praktisch so von der gesellschaftlichen Gleichmachung sprichst und da hat man das Gefühl, du fühlst dich nicht frei. Ist es so?
Ja, also so richtig frei, also das ist halt so voll deep, so, weißt du? Ich glaube, so hundertprozentig frei fühlt sich keiner, aber würde jetzt auch nicht unbedingt jeder zugeben oder jeder checken oder jeder überhaupt mitbekommen, weißt du? Klar fühle ich mich irgendwie frei, ich kann machen, was ich will, aber ich kann auch nicht ganz machen, was ich will. Ich kann jetzt nicht in jedes Land reisen, wenn ich keinen Pass habe oder so. Also irgendwie ist jedes Land ja wie ein Gefängnis, also du hast Grenzen um jedes Land rum. Das ist schon allein, also klar, über sowas macht man sich keine Gedanken, weil man denkt, das ist halt so, ne? Aber es ist halt nicht einfach so, sondern eigentlich sind wir auf einer Welt, wo einfach ganz viel Natur ist und Menschen und Tiere und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann der Mensch auf die Idee, ja, okay, komm, wir machen das jetzt so, das Land gehört mir, das Land gehört dir, da. Schon allein da fängt es halt bei mir an, weißt du, dieses Thema so. Dass ich mir so denke, okay, krass, du weißt, was ich meine, du musst in die Schule gehen, so. Du musst einen Beruf machen, du musst für den Staat sozusagen arbeiten gehen und du musst auch was dafür tun, wenn du in andere Länder reisen willst. Und es kann auch sein, dass du es niemals kannst. So, ich kenne genug Leute, die ihr Leben lang in Berlin verbringen obwohl die Familie haben in irgendwelchen Ländern und können da niemals hin so. Mhm. Und werden da auch niemals hin können so. Und da fängt das halt bei mir an.
Immer wieder Kriege beginnen und immer wieder sich miteinander verfeinden und Grenzen aufsetzen.
Ja.
Also ich verstehe das total, wenn man es in einem größeren Kontext sieht, dass einen das fertig macht, irgendwie politische Situationen auf der Welt und dass man sich nicht denkt, ey, können wir uns nicht einfach alle irgendwie lieb haben und was soll die Scheiße? Aber eigentlich ist ja zumindest Berlin so eine Stadt, wo man denkt, hier kann man voll das selbstbestimmte Leben leben. Du hättest ja auch in irgendeinem kleinen Dorf aufwachsen können. Oder wie du gesagt hast, irgendwie bei deinem Papa zum Beispiel, der eventuell noch strenger gewesen wäre.
Mhm. Ja, das wäre natürlich nochmal ganz anders. So, da ist alles ganz anders. Vor allem als Frau, also da ist schon schwieriger, frei zu sein, frei zu leben. Deswegen, es gab auch mal eine Zeit, wo es hieß, ja, du ziehst jetzt nach Marokko, du wohnst jetzt hier und so, gab es auch mal so eine Phase. Und ich war als Kind schon, ich meinte so, nein, ich will nicht, ich will in Deutschland sein. Weil ich so einfach vom Gefühl her wahrscheinlich, okay, klar, ich hatte ja auch meine besten Freunde und so, aber ich hätte da ja auch Freunde gefunden und ich war jetzt nicht so, ich hätte eigentlich überall leben können, aber ich wusste, da ist man nicht so, da hat man nicht, da kann man nicht so machen, was man will, wenn man dann älter wird irgendwann und so. Ich habe auch mitbekommen, so manche Cousinen von mir, mit denen ich früher noch gespielt habe, die dürfen gar nicht mehr mit mir reden, weißt du? Die haben eine Burka an, die haben sogar ihre Hände und Füße. Ich sag nicht, wenn man das sich selber dazu entscheidet, ist ja schön und gut, aber das ist da nicht so, weißt du? Und die werden da mit 16 verheiratet an irgendeinen älteren Typen so und dann ziehen die in eine andere Stadt, haben ihre Familie nicht mehr, sind mit dem Typen und keine Ahnung, was da passiert alles. Und dann kochen die halt ihr Leben lang für den Typen und für die Kinder. Und das war's.
Was müsste denn passieren, dass du dich frei fühlen würdest?
Ja, das ist eine große Frage.
Weil du jetzt so geil halt erzählt hast, eigentlich so, wo du herkommst und was du dir erarbeitet hast und dass du jetzt so selbstbewusst bist. Und wenn ich so beobachte, was du machst, würde ich mir eigentlich denken, geil, die hat sich so voll...
Ist ja auch so. Also ich habe voll das Freiheitsgefühl gerade auch, weil ich mich eigentlich von allem Negativen in meinem Leben befreit habe. Ist halt wirklich so. Und das ist mir halt voll wichtig. Aber ich glaube, dass man wirklich so hundertprozentig frei im Kopf ist, dauert es halt lange. Aber ich finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, man hat ja... Weißt du, guck mal, wenn man alt wird, ich will ja dann nicht alt sein und mir denken, ja, okay, das war's jetzt, mal gucken, wann ich sterbe, so. Sondern ich glaube, man hat, bis man stirbt, halt Zeit, um im Kopf, weißt du, sich so weiterzuentwickeln, dass man sich irgendwann frei fühlen kann, so. Wie so ein Mönch, der auf irgendeinem... weiß ich, Felsen in Asien sitzt und einfach meditiert und einfach weiß, ey, ich bin frei, so. Ja. Meine Gedanken sind frei.
Sehr geil, ich fände es super, wenn das bei dir so wäre.
Irgendwann bestimmt.
Ja. Okay, ich würde sagen, wir saßen jetzt lang genug in dieser krassen Hitze. Danke für das schöne Interview.
Gern geschehen.
Ciao.
Tschüss.
Juju ist jetzt wieder los und ich finde, das war wirklich ein sehr cooles Gespräch. Ich verfolge Sixten schon seit Stunde Null und ich finde es immer sehr schön, Rapper oder Rapperin zu interviewen und danach zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und genau so ging es mir jetzt gerade mit Juju. Also von ihr zu hören, dass ihre Kindheit und Jugend von so einer starken Hoffnungslosigkeit geprägt war, die dann wiederum in Frust endete und sie deswegen so viel feiern war und so. Das macht für mich jetzt alles total Sinn und vor allem finde ich schön, dass Rap dann gerade das war, was ihr gezeigt hat, dass sie doch was schaffen kann und dass sie bis heute damit sehr erfolgreich ist.
Folgt jetzt vor der Mio auf Spotify und verpasst keine Folge. Alle 2 Wochen, immer dienstags, gibt es hier eine neue Episode zu hören. Und bis dahin, hört Modus Mio. Vor der Mio ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit A Color Bright und Detektor FM. Redaktion: Viola Funk, Carlos Steurer und ich, Salwa Humsi. Executive Producer: Davide Bortut, Daniel Nicolau und Stefan Sillus. Consulting Producer: Dilara Balantekin und Dilio Niminde. Produktion: Isabel Wob, Tina Küchenmeister und Christian Eichler. Musik: Goldfinger Beats. Vielen Dank an Ricarda Hähn und Mike Palasch.